Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Ja, hallo, mein Name ist Ulrich Seidel, ich bin der Psychodoc und ich werde heute über das Thema Demenzen berichten. Ist ja etwas, was auch ganz häufig Thema ist, weil die Menschen werden älter und mit zunehmendem Alter steigt natürlich auch die Anzahl derjenigen, die eine Demenz haben. Und da stellt sich dann schon die erste Frage, ist Demenz denn ein normaler Alterungsprozess? Hört man ja ganz oft Altersdemenz, damit ist dann verbunden der Gedanke, jeder Mensch, der ein bestimmtes Alter hat, der ist damit dann auch dement. Oder ist Demenz doch was Besonderes? Dann die große Frage, gibt es denn verschiedene Formen von Demenz? Dann ein weiterer Begriff, der immer rumgeistert, natürlich Alzheimer. Und ich werde ganz oft gefragt, also was ist denn der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Ich hoffe, dass ich die ganzen Fragen jetzt im Laufe der Zeit beantworten kann. Zunächst mal ganz wichtig, eine Demenz ist kein normaler Alterungsprozess, sondern eine Demenz geht zurück auf Vorgänge im Gehirn, auf Veränderungen. Und diese Gehirnveränderungen führen dazu, dass bestimmte Fähigkeiten, die jemand im Laufe seines Lebens gehabt hat, nach und nach verloren gehen. Und das Ganze, das ist eine weitere Definition der Demenz, ist verbunden mit einer signifikanten Beeinträchtigung der Alltagskompetenz. Das heißt also, der Alltag klappt nicht mehr so, wie es früher war. Das ist auch so die Definition, ab wann man wirklich klinisch von einer Demenz spricht, nämlich dann, wenn die Alltagsbewältigung nicht mehr funktioniert. Das mal so zur Grundlage und insofern sollte auch dann deutlich werden, dass eben Demenzen dann Krankheitswert haben und dass man rausfinden sollte, was ist denn so die zugrunde liegende Ursache. Und die häufigste Form mit Abstand ist das, was wir eine Alzheimer-Demenz nennen. Alzheimer-Demenz geht zurück auf Alois Alzheimer, der das zum ersten Mal beschrieben hat. Und Alois Alzheimer hat das als besonders erkannt, weil er diesen Prozess des Abbaus, des Verlustes von Fähigkeiten gesehen hat bei einer Frau, die eigentlich noch gar nicht so alt war. Die erste von Alois Alzheimer beschriebene Patientin war Anfang 50. Eine Frau, die zunächst mal Verhaltensauffälligkeiten gezeigt hat und dann nach und nach immer schlechter im Alltag zurechtgekommen ist und zunehmend auch ihr Gedächtnis verloren hat. Deshalb auch die Bezeichnung Krankheit des Vergessens, die man früher gewählt hat für die Demenz. Das ist ein ganz großes Charakteristikum, gerade der Alzheimer-Demenz, dass die Fähigkeit, sich neue Dinge einzuprägen, immer mehr verloren geht und zum Schluss praktisch gar nicht mehr gegeben ist. Das ist schon mal die erste Symptomatik, die typisch ist für die Alzheimer-Demenz. Das Gedächtnis ist so buchstäblich wie ein Sieb. Und nach gehen auch Gedächtnisinhalte verloren. Und zwar von hinten nach vorne. Das bedeutet, Dinge, die später im Leben gemerkt und gelernt worden sind, gehen als erstes verloren. Und dann schreitet der Gedächtnisverlust nach und nach fort. Und was noch am längsten erhalten bleibt, sind ganz frühe Erinnerungen, Erinnerungen aus der Kindheit. Das ist übrigens auch der Grund, warum man ganz häufig hört, dass selbst wenn die Diagnose einer Demenz gesichert wurde, diese Diagnose wieder in Frage gestellt wird, nach dem Motto, ja, meine Großmutter, mein Großvater, die wissen noch ganz genau, was früher war, die erzählen Geschichten aus ihrer Kindheit, das kann doch nicht sein, dass die Demenz sind. Dabei ist genau das typisch. Das heißt, der Demenzkranke weiß nicht mehr, was er vor 5 Minuten getan hat oder was er vorhin gegessen hat, aber er weiß noch, was er vor 60 Jahren gemacht hat. Typisch. Was auch ganz typisch ist, ist, dass das Faktenwissen, das sogenannte semantische Wissen, also das sogenannte Weltwissen, einfach sachliche Informationen noch relativ leicht lange gespeichert werden, aber Episoden, das lebendige Erinnern an die Vergangenheit nicht mehr vorhanden ist. Wie gesagt, Alois Alzheimer hat das zum ersten Mal beobachtet bei einer Frau, die Anfang 50 war. Und zusätzlich kamen dann andere Symptome dazu. Zum Beispiel diese Frau war sehr, sehr misstrauisch geworden, eifersüchtig gegenüber dem Ehemann. Und sie hat nach und nach es nicht mehr geschafft, den Haushalt zu erledigen. Die Patientin, die erste von Alois Alzheimer beschriebene, Auguste Deter heißt sie, so ist sie dann auch in der Medizingeschichte eingegangen. Auguste Deter ist trotz guter Pflege damals in der Frankfurter Klinik nach ein paar Jahren gestorben. Und Alois Alzheimer hatte die Gelegenheit, das Gehirn von Auguste zu untersuchen und hat dann ganz bestimmte Veränderungen gefunden. Einerseits bestimmte Fibrillen, so nennt sich das. Das ist so eine Art Skelett der Zelle, das übrig bleibt, wenn Zellen untergegangen sind. Und die sogenannten Plaques. Plaques sind so Eiweißablagerungen und man geht davon aus, dass diese Plaques im Wesentlichen mit dazu beitragen, dass Nervenzellen zugrunde gehen und infolge des Untergangs von Nervenzellen kommt es dann zu diesen Auffälligkeiten bei der Demenz. Und ganz charakteristisch bei der Alzheimer-Demenz, diese Plaques und Fibrillen und entsprechend der Tod der Nervenzellen passiert nicht im ganzen Gehirn, sondern bevorzugt an bestimmten Stellen. Interessanterweise losgehen tut das Ganze im Riechhirn, also das, der Teil des Gehirns, der für den Geruchssinn zuständig ist. Und dort kommt es zuerst zu einem Zellverlust. Und das ist auch der Grund, warum Demenzpatienten in ganz frühen Stadien der Erkrankung unter einer Störung des Geruchssinnes leiden. Später dann sind andere Bereiche betroffen, insbesondere im Schläfenlappen, also seitlich im Gehirn, die sogenannte Hippocampus-Formation, das heißt auf Deutsch Seepferdchen, weil es so ein bisschen aussieht wie ein Seepferdchen. Dort lagern sich auch diese Eiweißstoffe ab und führen dazu, dass nach und nach Zellengewebe zugrunde geht. Und diese Seepferdchenformation ist ganz, ganz entscheidend für die Gedächtnisfunktion. Und das ist der Grund, warum es diese Probleme mit dem Merken, mit dem Einspeichern und mit dem Abrufen von Informationen gibt. Also das schon mal als Botschaft. In dem Moment, wo ein älterer Mensch unter deutlichen Nachlassen des Gedächtnisses leidet und sich Dinge nicht mehr so merken kann, kann das ein erster Hinweis auf eine beginnende Demenzerkrankung sein. Bei Demenzen kommt es dann außerdem dazu, dass sich das Verhalten ändern kann. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das denn so? Hat das was mit den gestörten Funktionen des Gehirns zu tun, dass da im Gehirn was kaputt geht? Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass diese Verhaltensauffälligkeiten dann entstehen, wenn jemand bestimmte Fähigkeiten eben nicht mehr hat. Also nehmen wir das Beispiel, sich was zu merken. Wenn ich dann zum Beispiel vergessen habe, wo ich meinen Geldbeutel hingelegt habe, kann es passieren, dass ich dann den suche, denke, ich bin beklaut worden und dann vielleicht andere anschuldige, sie hätten mir was weggenommen. Ich habe mal in der Klinik auf einer Demenzstation erlebt, wie sich zwei ältere Herren mit ihren Stöcken bekriegt haben, weil der eine eben auch dem anderen gesagt hat, er soll doch jetzt endlich den Geldbeutel rausrücken. Und derjenige, der da beschuldigt wurde, ein Dieb zu sein, der hat gesagt, er hat doch in diesem Hotel ein Einzelzimmer gebucht. Warum wird ihm jemand aufs Zimmer gelegt? Das heißt, er hatte gar nicht mehr realisiert, dass er sich in einer Klinik befindet. Er dachte, er sei im Hotel. Das ist übrigens auch ganz typisch. Demenzkranke können ab einer gewissen Phase der Erkrankung ihre Umgebung gar nicht mehr so sortieren. Die wissen dann vielleicht nicht mehr, wo sie sind, was gerade los ist. Das Ganze kann nicht mehr aufgefasst, nicht mehr gespeichert werden. Und das ist natürlich auch etwas, was dann immense Probleme mit sich bringt. Und insofern ist es auch so, dass zum Beispiel viele Menschen, die in einem Pflegeheim leben, gar nicht realisieren, dass das ihr Zuhause ist. Das bedeutet, dass sie aufgrund der Demenz die Fähigkeit verloren haben, sich in neuen Umgebungen zurechtzufinden oder auch sich zu merken, dass sie jetzt dort vielleicht umgezogen sind. Und das Resultat ist, dass immer wieder buchstäblich gegen Türen gelaufen wird, weil man ja versuchen möchte, aus dieser fremden Umgebung rauszukommen. Und dieses Verhalten kann natürlich dann als unangenehm, als störend empfunden werden, ist aber eigentlich sehr, sehr menschlich und nachvollziehbar. Überhaupt sind Demenzkranke sehr, sehr darauf angewiesen, dass man ihnen irgendwie mit Verständnis begegnet. Das heißt also, dass diese Defizite, die nun mal da sind, als solche anerkannt werden und dass man versucht, wenn es gut läuft, eine Umgebung zu schaffen, in der die Betroffenen mit diesen Defiziten auch sein können und irgendwie aufgefangen werden. Es bringt zum Beispiel auch nichts, einem Demenzkranken Vorwürfe zu machen, dass jetzt bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind. Denn das ist etwas, die Vorwürfe bringen nichts. Die Vorwürfe führen nicht dazu, dass dann wieder mehr geht. Das ist, wäre auch nicht anders, als wenn man einem kleinen Kind vorwirft, dass es bestimmte Dinge noch nicht kann. Wobei ich jetzt nicht Demenzkranke mit kleinen Kindern gleichsetzen möchte, sondern ich möchte nur betonen, dass die Haltung im Umgang eigentlich eine ähnliche sein sollte, nämlich sehr, sehr verständnisvoll, manchmal auch unterstützend, direktiv, aber immer getragen von einem Wohlwollen. Das wäre optimal. Jetzt wieder zurück zur Ursache von Demenzen. Ich hatte jetzt gesprochen über die Alzheimer-Demenz. Ich hatte gesagt, dass die Alzheimer-Demenz darauf beruht, dass bestimmte Eiweißstoffe im Gehirn sich ablagern, dass dadurch Zellen zugrunde gehen in bestimmten Bereichen des Gehirns und dass dadurch verstehbar wird, warum es zu Einbußen der Leistungsfähigkeit kommt, die schließlich den Alltag beeinträchtigen. Wichtig ist jetzt zu wissen, dass die Alzheimer-Demenz mit Abstand die häufigste Form der Demenz ist, wobei man eigentlich sprechen sollte von Demenz vom Alzheimer-Typ. Ich hatte gesagt, Alois Alzheimer hat diese Veränderungen zum ersten Mal festgestellt bei einer Patientin von gut 50 Jahren, also einer relativ jungen Frau. Wir wissen aber, dass wenn ein Mensch im Alter diese Auffälligkeiten einer Demenz zeigt, dass das in den allermeisten Fällen ganz ähnliche Mechanismen sind wie diejenigen, die von Alois Alzheimer beschrieben worden sind. Also, das ist die häufigste Form, wenn ich sage mit Abstand häufigste Form. Man kann davon ausgehen, dass mehr als 2/3 der Demenzerkrankungen eine Demenz vom Alzheimer-Typ sind. Was gibt es sonst noch? Warum können Menschen sonst noch dement werden? Wie kann das Gehirn noch Schaden nehmen? Nun, es kann zum Beispiel sein, dass sich Gefäßverschlüsse, das heißt also eine Durchblutungsstörung, die dazu führt, dass Gehirngewebe untergeht, immer mehr summiert und dass dann nach und nach so viel Gehirngewebe zugrunde geht, dass es dann auch Auswirkungen auf die Psyche hat, auf das geistige Leistungsvermögen. Das ist eine Möglichkeit, man nennt das eine vaskuläre Demenz. Vaskulär bedeutet gefäßbedingt und häufig hat man aber auch eine Mischform, dass diese Gefäßverschlüsse da sind und gleichzeitig aber auch Veränderungen wie bei der Alzheimer-Demenz. Es gibt noch weitere Formen der Demenz. Es gibt die sogenannte frontotemporale Demenz. Das ist wieder ein anderer Mechanismus, der eine Rolle spielt. Und frontotemporal bedeutet, dass das Stirnhirn oder der Schläfenlappen von Veränderungen betroffen sein kann. Und für diese frontotemporale Demenz ist typisch, dass nicht die Merkfähigkeit oder das Gedächtnis früh gestört sind, sondern dass es relativ früh zu Verhaltensauffälligkeiten kommt. Die Betroffenen bei einer frontotemporalen Demenz sind oftmals jünger als die Menschen, die von einer Alzheimer-Demenz betroffen sind. Jünger bedeutet, es kann, wenn es sehr früh losgeht, schon sogar ab dem 40. oder der jüngste Patient mit einer frontotemporalen Demenz, den ich mal gesehen habe, ab dem 30. Lebensjahr losgehen. Veränderungen sind, dass sich das Wesen ändert, dass zum Beispiel die Menschen zurückhaltender, stiller, apathischer werden oder im Gegenteil enthemmter. Das ist übrigens charakteristisch, wenn das Stirnhirn Schaden nimmt, kann es zu Enthemmungsphänomenen kommen. Das heißt, die Betroffenen sind dann zum Beispiel anzüglich, machen unpassende Witze, können ein völlig unpassendes Verhalten zum Schluss zeigen. Ich hatte mal vor vielen Jahren eine Patientin mitbekommen, deren Mann eine sehr angesehene Position hatte. Die Patientin hatte eine frontotemporale Demenz und hat sich dann immer wieder entkleidet, entblößt, ist vor das Haus gelaufen und hat die Familie dann in sehr, sehr unangenehme Situationen gebracht. Wobei die Betroffenen natürlich nicht realisieren, was da gerade passiert. Bei den frontotemporalen Demenzen kommen so diese Einschränkungen des Gedächtnisses, der Merkfähigkeit nicht so früh, sondern am Anfang stehen diese Verhaltensauffälligkeiten da. Eine weitere Form der Demenz, die Gott sei Dank sehr, sehr selten ist, aber sehr dramatisch verlaufen kann, ist das, was man eine Prionenerkrankung nennt. Das bedeutet, es sind ganz, ganz kleine Eiweißkörper, die auch durch Desinfektion nur sehr schwer wegzubekommen sind, die dann am Ende zu einer Erkrankung des Gehirns führen können. Und wenn so eine Erkrankung mal begonnen hat, dann ist das wie so ein Dominoeffekt, dass es dann zu einem massenhaften Untergang von Nervenzellen kommt. Und das sind wirklich ganz, ganz dramatische Verläufe, bei denen die Betroffenen wirklich, man kann fast sagen, innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen dann ganz, ganz stark abbauen und auch sehr starke Verhaltensauffälligkeiten zeigen, zum Beispiel auch halluzinieren können und so weiter oder Wahnvorstellungen entwickeln. Und man muss immer dann, wenn das so ganz dramatische Verläufe des geistigen Abbaus sind, auch daran denken, ob nicht vielleicht sowas dahinter steckt. Also wichtig ist schon, dass man Demenzen ernst nimmt, dass man eben, wie ich jetzt schon mehrfach sagte, nicht davon ausgeht, dass es ein normaler Alterungsvorgang ist, wenn jemand so abbaut und Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Und man sollte schon gucken, dass man dann Ursachenforschung betreibt. Ursachenforschung bedeutet, dass man so ganz basal eine Diagnostik machen sollte. Wenn man es gut machen will, dann besteht die Diagnostik darin, dass man eine Aufnahme des Gehirns macht, wenigstens durch eine Computertomographie, vielleicht auch durch eine Kernspintomographie, was etwas feiner auflösend ist. Und dass man Laborparameter bestimmt. Man kann auch dann eine Nervenwasserentnahme machen. Nervenwasserentnahme bedeutet, dass man mit einer Punktionsnadel im Bereich der Wirbelsäule, im Lendenwirbelsäulenbereich, da wo kein Rückenmark mehr ist und unkompliziert dann reingegangen werden kann, eine Probe entnimmt. Das Nervenwasser umspült das Gehirn äußerlich und ist in Kammern im Gehirn. Und in diesem Nervenwasser kann man jetzt bestimmte Eiweißstoffe bestimmen, bestimmte Faktoren bestimmen, die einen Hinweis darauf geben können, um was für eine Form von Demenz es sich handelt. Also insbesondere bei der Alzheimer-Demenz ist das sogenannte Tau-Protein, also ein Teil des Zellskeletts, und das sogenannte Phosphotau, also das phosphorylierte Tau-Protein, deutlich erhöht. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass so eine Erkrankung vorliegt. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr in diagnostische Details gehen. Ich wollte nur sagen, es ist möglich, solche Erkrankungen Krankheiten relativ zuverlässig zu diagnostizieren. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man es auch rechtzeitig diagnostiziert, dass man Früherkennung macht, einfach damit man weiß, woran man ist, damit man weiß, was los ist und vielleicht dann auch schon mal vorbeugen kann oder gerade in frühen Phasen einer Demenz die Betroffenen, so gut es geht, noch selber mit einbeziehen kann, damit sie Entscheidungen mittreffen können, damit sie sagen können, wie es weitergehen soll. Denn Demenzen und erst recht die häufigste Form, die Alzheimer-Demenz, sind ein Prozess, der sich nicht wieder rückgängig machen lässt. Und Alzheimer-Demenz ist dadurch gekennzeichnet, dass die Erkrankung, wenn sie mal begonnen hat, ausgebrochen ist, mehr oder weniger rasch voranschreitet. Das bedeutet, im Schnitt hat man mehrere Jahre, in denen die Erkrankung dann zu zunehmender Beeinträchtigung führt. Das kann im Einzelfall mal länger gehen, dass man mehr Zeit hat. Das kann im anderen Fall kürzer sein, aber es schreitet voran. Und das Ganze ist dann irgendwann verbunden damit, dass die Betroffenen dann auch tatsächlich mehr und mehr auf Unterstützung angewiesen sind, vielleicht auch zum Pflegefall werden. Wir sehen bei der Alzheimer-Demenz auch, dass es grob zwei Verläufe gibt. Die einen Betroffenen werden eher zurückhaltender, apathischer, also sind weniger ansprechbar, ziehen sich zurück, werden stiller. Andere werden unruhiger, umtriebiger, können dadurch auch möglicherweise die Versorgung vor eine gewisse Herausforderung stellen, wenn jemand zum Beispiel immer wieder versucht, rauszugehen und immer wieder versucht, seine Umgebung zu erkunden. Also an der Stelle nochmal wichtig auch der Hinweis, Demenzkranke sind wirklich darauf angewiesen, dass sich die Umgebung, je weiter die Erkrankung fortschreitet, nach ihnen richtet. Zum Schluss noch ein Wort zu den therapeutischen Möglichkeiten. Ich hatte schon gesagt, ich kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Das heißt also, ich habe nicht die Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen, was da jetzt an Verlust entstanden ist. Es gibt neuere Ansätze, insbesondere mit Impfungen, wo man versucht, Demenzen erst gar nicht entstehen zu lassen. Aber um es kurz zu machen, diese Ansätze haben sich bisher noch nicht so sehr bewährt und sind doch oft mit schweren Nebenwirkungen verbunden. Das heißt also, vorbeugen kann ich noch nicht so viel. Wenn eine Demenz ausgebrochen ist oder am Entstehen ist, habe ich die Möglichkeit, mit bestimmten Substanzen den Verlauf günstig zu beeinflussen. Günstig beeinflussen heißt, dass wenn es gut läuft, dass ich Zeit gewinne, dass die Erkrankung nicht so schnell voranschreitet. Es gibt in einem gewissen Umfang auch die Möglichkeit, die Verhaltensauffälligkeiten medikamentös zu behandeln, beziehungsweise nicht die Auffälligkeiten, sondern dass ich dazu dann beitragen kann, dass zum Beispiel jemand, der sehr angespannt ist, etwas ruhiger wird oder jemand, der halluziniert oder Wahnvorstellungen hat, vielleicht da etwas profitiert, indem ich medikamentös interveniere. Womit man tatsächlich auch gute Erfahrungen gemacht hat bei Menschen mit Demenz, sind Cannabispräparate, insbesondere CBD-Präparate. Aber auch zu den medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten insgesamt in der Psychiatrie, aber auch bei älteren Menschen, werde ich ebenfalls an anderer Stelle nochmal mehr sagen. Jetzt aber schließlich nochmal zur Demenz. Man kann auch natürlich bei der Demenz versuchen, die geistige Leistungsfähigkeit, solange es geht, noch möglichst zu erhalten, indem zum Beispiel Übungen gemacht werden, indem die Betroffenen lernen, ihre Defizite, solange es geht, zu kompensieren. Das ist auch ganz wichtig, dass man das, so gut es geht, dann noch mitbegleitet, dass man natürlich schaut, dass jemand auch mit einer Demenz möglichst lange körperlich aktiv bleibt. Eine Frage, die natürlich auch immer wieder auftaucht, ist, kann man vorbeugen? Was kann ich machen, um nicht demenzkrank zu werden? Und das ist natürlich ein lebenslanger Prozess. Das heißt also, geistige Fitness trägt dazu bei, dass Demenzen dann später ausbrechen, weil man vielleicht Gehirnveränderungen, die schon früh im Leben entstehen können, dann besser kompensieren kann, besser ausgleichen kann. Also der Kampf gegen die Demenz ist etwas, was eigentlich ein ganzes Leben lang dann schon geführt werden sollte, indem man geistig fit bleibt. Soziale Aktivitäten sind wichtig, dass man Input sucht, dass man auch rege bleibt. Körperliche Aktivitäten sind wichtig. Auch das ist ein Faktor, der vor Demenzen schützt. Und es gibt auch Hinweise, dass bestimmte Arten der Ernährung dazu beitragen können, dass Demenzen später ausbrechen. Aber es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Diese Faktoren, die zur Demenz führen, die Veränderungen im Gehirn, kann ich nach wie vor nicht zuverlässig verhindern. Bleibt zum Schluss dann die Frage, wenn wir jetzt alle beliebig alt werden, werden wir alle dement? Denn Alter ist der größte Risikofaktor. Wenn ich mir Risikofaktoren betrachte, je älter ich werde, desto höher ist mein Risiko, demenzkrank zu werden. Die Frage, ob es Menschen gibt, die selbst bei beliebig hohem Alter niemals dement werden, kann man nicht beantworten. Es gibt durchaus Untersuchungen, die zeigen, dass es ganz hochbetagte Menschen gibt, die bis zum Schluss geistig fit sind und deren Gehirn auch praktisch keine Veränderungen zeigt. Aber man weiß nicht, was passiert wäre, wenn die noch älter geworden wären. Also das bleibt offen. Wichtig ist eben auch, das möchte ich zum Schluss jetzt nochmal betonen, nicht jeder Mensch im Alter hat, wenn er Veränderungen der geistigen Leistungsfähigkeit zeigt, gleich eine Demenz. Es ist natürlich ein Teil des Alterungsprozesses, dass man ein anderes Leistungsprofil zeigt. Das heißt also, wenn man Menschen untersucht mit 20 Jahren, dann haben die ein ganz anderes Leistungsprofil als mit fortgesetztem Alter. Aber das Ganze ist individuell sehr verschieden. Das heißt also, wenn man sehr fitte Ältere nimmt, dann kann es sein, dass die geistig fitter sind als jemand, der jünger ist und vielleicht nicht ganz so gut beieinander. Also mit dem Klischee möchte ich auch aufräumen, dass Alter automatisch bedeutet, dass jemand dem Jüngeren unterlegen ist und dass er automatisch geistige Abbauprozesse zeigen muss. Soweit zum Thema Demenz. Was wir an anderer Stelle dann nochmal beleuchten werden, ist, was jetzt passieren kann, wenn das Gehirn schon vorgeschädigt ist und dann Faktoren draufkommen, die zu einer akuten Verwirrtheit führen. Sowas nennt man ein delirantes Syndrom. Das ist aber nicht mehr das Thema heute. Das wird in einem anderen Podcast behandelt werden. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.